Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immovotion. Lilium ist nicht pleite, aber insolvent. Mehr dazu gleich hier bei uns.
Immovotion, der E-Mobility Podcast. Immovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Jessica Reichelt, ich grüße dich.
Hallo Jerome, grüß dich.
Und Wolfgang Paul ist wieder mit dabei.
Hallo, grüß euch ihr Lieben. Ist das nicht toll? Nach irgendwelchen Katastrophen kriegen wir immer hin, dass wir doch live hier gehen können.
Genau, super. Eine kleine Katastrophe haben wir nämlich. Michael ist im Stau und kommt da irgendwie nicht raus. Und da sitzt er jetzt einsam und verlassen und vor allem nicht hier bei uns. Aber bei uns ist Benjamin Igner. Ich grüße dich, Benjamin.
Hi, hi, schön, dass ich da sein darf.
Genau, und Benjamin, du hattest ja Kontakt aufgenommen mit Michael. Eigentlich warst du ja der Gast von Michael, weil du Unternehmensberater bist und dich sehr intensiv mit der Firma Lilium beschäftigt hast. Jetzt könnte ich natürlich erzählen, was Lilium ist, aber das kannst du, glaube ich, viel besser. Du kennst die Firma nämlich deutlich besser als ich. Ich weiß, es geht da um Flugdrohnen, aber nicht die, die man fernsteuert, sondern die, in die man sich reinsetzen kann.
Genau, es geht also weitläufig, sagt man dazu, Flugtaxi. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Die Firma hat angefangen mit Flugtaxis, sogenannte eVTOLs, also Electric Vertical Takeoff and Landing Maschinen. Mittlerweile angeblich laut Börsenpapier, nachdem sie an die Börse in New York gegangen sind, sollen auch größere Transportmittel, also bis zu 12 Leute mit solchen Dingern fliegen können. Und das ist so das, was die Firma tut und versucht, diese Flugzeuge in die Luft zu bekommen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, wie man hört.
Das wollen wir ja alle. Und,
also komplett Podcast, elektrisch, ne?
Das genau. Wie halt Drohnen, also ich habe, doch, es gibt Drohnen, die mit Benzin fliegen. Die Ukraine kann ein Lied davon singen. Jetzt ist diese Firma vor 2 Tagen, wir zeichnen am Freitag, den 25. Oktober auf, nicht pleite gegangen, sondern insolvent. Du bist Unternehmensberater. Jetzt erklär mir erstmal einen Unterschied zwischen ich bin pleite oder ich bin insolvent, weil für mich ist das irgendwie gefühlt zumindest das Gleiche.
Also bitte, genau. Ich habe ja gesagt, lieber den Habeck-Hohn, ne? Immer mit Profis arbeiten. Genau.
Also es gibt natürlich mehrere wirtschaftliche und auch juristische Unterschiede. Also insolvent ist man, wenn man ein Insolvenzverfahren anbringen muss, beziehungsweise das dann auch losgetreten hat. Da wird dann quasi geschaut, wie man die Liquidierung und die Bewältigung von ausstehenden Forderungen in der Firma abwickeln kann. Typischerweise wird dann auch nochmal geschaut, ob jemand quasi die Assets aufkaufen kann von der Firma, also etwaige Patente, Grundstücke, was auch immer da noch so an Vermögen rumliegt, um quasi die Forderungen zu begleichen. Pleite ist eher so ein Stammtischbegriff, sage ich mal. Mhm. Pleite kann man schon lange vor der Insolvenz sein, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, wenn man sehr, sehr viel Geld verbrennt. Und in dem Fall von Lilium waren das eben in einem halben Jahr circa 150 Millionen Euro.
Okay, das ist eine Menge. Jetzt habe ich natürlich mich eingelesen und habe gelesen, also es hing am Schluss eigentlich daran, dass der Bund eben nicht bereit war, Lilium zu unterstützen. Und der erste Gedanke, den ich persönlich hatte, ich habe so für mich gedacht, Mensch, jetzt gibt es endlich mal was Cooles aus Deutschland, aus Bayern in diesem Fall. Hm. Und jetzt wird es kaputt gemacht dadurch, dass man eben die nicht mehr unterstützt. Jetzt machen es halt die Chinesen, die Amerikaner oder wer auch immer, aber eben nicht die Deutschen. Dann bin ich ja mit dir in Kontakt gekommen und du hast gesagt, nö, das ist gut so, dass die pleite gehen. Das verstehe ich, dass sie insolvent gehen, Entschuldigung. Das verstehe ich nicht, Benjamin. Das verstehe ich nicht, Benjamin. Warum bist du dafür, dass diese Firma nicht unterstützt wird? Weil in den Staaten oder auch gerade in China werden solche Firmen ja ganz massiv unterstützt.
Das stimmt. Also zum einen, ich finde es natürlich extrem schade, vor allem für die Leute, die da arbeiten. Da wurde sehr viel Herzblut reingesteckt. Das sind wahnsinnig fähige Leute bei Lilium. Einige davon kenne ich selber. Das ist extrem schade für die. Es ist auch extrem schade für alle Leute, die da investiert haben. Das sind zwar größtenteils sehr große Investoren, aber eben auch durch zum Beispiel die Arbeit von Frank Thelen einige sehr kleine Investoren und private Leute, die da ihr Geld in Lilium investiert haben. Das ist erstmal schade. Ich finde es nicht gut, wenn eine deutsche Technologiefirma pleite geht. Aber die Wahrheit ist ein Stück weit auch, dass sie nicht pleite gegangen ist, weil Bayern sich nicht über die 50 Millionen einigen konnte oder der Bund sich nicht über weitere 50 Millionen einigen konnte, sondern weil man eben ein System oder eine Firma gebaut hat, die über mehrere Jahre hinweg 150 Millionen Euro im Halbjahr verbrennt, ohne ein kommerziell flugfähiges Flugzeug auf die Beine zu stellen. Und das hat relativ wenig mit dem Willen oder Unwillen von Bürgschaftskrediten von der Bundesregierung oder von unserer Landesregierung zu tun, sondern vielmehr mit dem, wie man diese Firma managt und wie man diese Firma führt. Und das ist natürlich hart und das hört keiner gern. Aber dass Lilium jetzt Insolvenz angemeldet hat, ist sicherlich nicht das Ergebnis von mangelnder Hilfsbereitschaft des Bundes. Es gibt genügend Programme innerhalb des Bundes, um Startup und Deep Tech zu fördern. Die wurden auch in Anspruch genommen. Es hat halt in dem Fall leider nicht ausgereicht. Gott sei Dank haben wir ja noch Volocopter, ist ja zweite deutsche Firma mit Sitz in Bruchsal, die sich um das Thema, ein bisschen platt ausgesprochen, aber so steht es in den Medien, Flugtaxis kümmert. Das heißt, wir hängen nicht ganz auf dem Trockenen da. Aber am Ende des Tages finde ich schon, dass der Markt und die Kunden entscheiden sollten, ob jemand wirklich ein Champion in seiner Branche ist und da wachsen darf oder und eben nicht der Bund durch irgendwelche Subventionen oder Kredite, schon gar nicht in einer Zeit, in der wir auch ganz viele andere Baustellen haben, wo wir innerhalb des Landes irgendwie Sanierungen oder Infrastrukturprojekte neu anpacken sollten.
Wie passt das zusammen, wenn ich jetzt im Hintergrund 780 Aufträge internationale bestehen und auch Absichten, so wie ich gelesen habe, und von Asien, von Südamerika, von Amerika selbst. Wie passt das in den Rahmen zusammen bei so einer hohen Auftragslage?
Ja, also das sind Vorbestellungen und das sind Letter of Intent. Also wir würden das kaufen. Allerdings können die zu jeder Zeit storniert werden. Und das wissen eben auch Investoren, weswegen die nicht so stark ins Gewicht fallen. Die sind wichtig, ohne die geht es nicht. Aber das sind keine Kaufverträge, die da abgeschlossen wurden und die auch zur Abnahme ein Stück weit verpflichten, sondern das sind lediglich Absichtserklärungen.
Aber jetzt ist es ja so, dass die ja schon in der Entwicklung relativ weit sind, wenn ich das richtig sehe. Also sie wollten jetzt demnächst dann auch wirklich in die Luft gehen. Ist es nicht traurig, wenn da so kurz vor Abflug sozusagen denen das Genick gebrochen wird? Hätte man da nicht doch sagen können, ein bisschen geben wir denen noch Geld so für das nächste halbe Jahr, aber dann muss es fliegen. Und dann wäre es vielleicht auch in die Luft gegangen.
Jerome, das ist ganz witzig, dass du die Frage stellst, weil das ist die Hälfte von der Frage, die ich gerade im Kopf hatte.
Okay, dann mach die andere Hälfte dazu und dann kann Benjamin antworten.
Weil, also wir haben ja gerade gesagt, dass die noch kein flugfähiges Flugtaxi haben, platt ausgedrückt. Und wir haben ja jetzt gerade schon von Volocopter gesprochen. Hast du da einen Einblick, wie weit andere Firmen sind? Also sind die vielleicht noch weiter in der Entwicklung, dass man sagen kann, okay, das mit Lilium ist doof, die waren weit, aber es gibt andere, die sind weiter?
Also während bei Lilium tatsächlich noch nichts signifikant geflogen ist über eine relevante Strecke und mit einer relevanten Geschwindigkeit, also relevant heißt relevant für eventuelle Kunden, ist es bei Volocopter ein bisschen anders. Volocopter hat zum Beispiel schon erste unbemannte Transportflüge zu den Olympischen Spielen in Paris durchführen können, was natürlich ein ganz anderes Signal sendet. Und dann sieht man eben auch, dass wenn Firmen gut funktionieren, sie auch Anschlussfinanzierungen finden. Volocopter war Anfang dieses Jahres in der gleichen Situation, in der Lilium vor zwei Wochen war. Und der chinesische Automobilkonzern, könnte man ihn nennen, den kennt ihr sicherlich auch, Geely, ist dann eingesprungen und hat gesagt, okay, Volocopter ist ein cooles Investment, packen wir mit an. Und wenn Firmen gut funktionieren, gut gemanagt sind und Produkte in die Luft bekommen, dann finden die auch Finanzierung und müssen nicht beim Steuerzahler anklopfen, sage ich mal vorsichtig.
Ich habe auch gelesen, dass Frankreich eventuell bereit wäre, Lilium zu fördern und weiter zu finanzieren, wenn die nach Frankreich umziehen.
Genau.
Das heißt, es könnte passieren, dass Lilium jetzt nach Frankreich geht und Deutschland wieder in die Röhre guckt.
Es könnte passieren, es ist allerdings relativ unwahrscheinlich. Also es gibt immer wieder solche Angebote und die Auflage, dass dann die Produktion verlagert wird, ist natürlich schon eine harte Auflage. Ich glaube, Frankreich, ich habe leider die Zahlen nicht vorliegen, es waren um die 200 Millionen, die Frankreich, also signifikant mehr, als um was es jetzt ging in der letzten Woche. Aber wenn man eben eine Produktion aufbaut, sind 200 Millionen ein relativ, naja, es ist doch relativ wenig Geld, sage ich mal, um eine Produktion wirklich aufzubauen, um das Ganze dann auch mit Personal zu versorgen und vor allem, um so eine Produktionsanlage aufzubauen. Also wenn wir uns zum Beispiel schauen, wie lange es gedauert hat, dass Tesla in Fremont die Factory aufgebaut hat, die haben die ja übernommen. Vorher wurden da ja auch schon Sachen produziert. Das heißt, da war schon eine Substanz da, mit der man arbeiten konnte, wenn auch nicht gut. War es dann trotzdem so, dass sie, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht haben, bis das Ganze dann lief. 1,5 Jahre heißt für Lilium 450 Millionen Euro. Das heißt, selbst wenn sie die 200 bekommen würden, würde alleine durch die laufenden Kosten, die Lilium hat, ohne die Kosten einer neuen Produktionsanlage, würden sie weitere Anschlussfinanzierungen brauchen. Und wir sehen an der jetzigen Anschlussfinanzierung, dass sie keine größeren anderen Investoren, also Private Equity oder Venture Capital oder irgendwelche anderen Kapitalgeber gefunden haben und deswegen eben sich gezwungen gesehen haben, an den Steuerzahler zu wenden.
Ich habe mal gehört, in den USA läuft das so, da gibt es eben Geldgeber und die sagen, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, 100 Millionen Euro und ich gebe da mal 10 Millionen hin, dort mal 10 Millionen hin, dort mal 10 Millionen hin. Und das mache ich mit 10 verschiedenen Firmen. 9 davon werden es nicht schaffen, aber der 10., der schafft es dann. Ja. Das ist ja eine ganz andere Einstellung als die, die wir in Deutschland haben. Da läuft es eben nicht so. Und ich finde, das ist ein Problem. Und jetzt kommt, ich wiederhole mich da vielleicht, aber jetzt kommt eben so eine Firma, wo ich denke, das ist ein Produkt, was Zukunft hat, meiner Meinung nach. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber lange Zeit geflogen bin. Ich finde es einfach ein schönes Produkt und auch ein nützliches Produkt. Da sind wir schon relativ weit in der Entwicklung. Noch nicht ausentwickelt, aber wir sind da relativ weit. Und jetzt kurz vor Abschluss ist wieder Ende Gelände. Und das, das ist mein Problem mit der ganzen Geschichte. Und wenn man auch auf die Politik guckt, die SPD hat gesagt, okay, können wir unterstützen. Die FDP hat gesagt, okay, können wir unterstützen. Ausgerechnet die Grünen haben gesagt, nö.
Die FDP hat erstmal gesagt, können wir auch nicht unterstützen. FDP und Grüne waren quasi die als erstes blockiert haben, nachdem quasi zumindest so wie das Handelsblatt und Bild-Zeitung schilderte, nachdem Christian Lindner quasi nochmal ein bisschen auf den Knopf gedrückt hat, ging dann doch bei der FDP irgendwas, sodass am Ende dann natürlich die Grünen schuld. Das hören wir in Bayern immer besonders, also gerne, wenn wir das sagen, dass am Ende die Grünen das waren. Aber ja, das kann ich total verstehen. Ich möchte zu dem Punkt zurückkommen in den USA, mit dem du gerade eingeleitet hast. Ich gebe dir recht, das gibt's. Auch wenn es nicht 1 von 10 ist, ist es eher 1 von 20, aber ist erstmal egal. Der Punkt ist, ich wäre ja total bereit, wenn wir sagen, als Staat, als Land, wir nehmen diese 20 Investments und machen die, okay? Und dann wird eins davon richtig gut funktionieren.
Und finanziert dadurch die anderen Verluste.
Richtig, genau. Wir haben nur diese 20 nicht. Wir reden gerade über die Finanzierung von einem. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieses eine von 20 ist nun mal relativ gering. Zumal ja auch jeder andere Investor sich dagegen entschieden hat, da nochmal zu investieren. Das heißt, das ist erstmal schon mal ein relativ schlechtes Signal, wenn sich kein institutioneller Investor, wenn sich kein Venture-Investor darum bemüht, da weiter zu investieren. Die haben zwar
gesagt, das Problem haben wir doch immer, dass sich niemand bereit findet, in solche Firmen zu investieren. Das ist ja, finde ich, das große Problem, dass wir eben keine haben, die mal auch was riskieren. Ja. Jetzt da kann ich natürlich gut schwätzen. Das sind ja nicht meine Millionen, die da reingesteckt werden. Ja.
Wir waren kurz davor, dass es unsere Millionen waren, die da reingesteckt werden würden.
Ja, insofern, also wirklich, ich denke immer, Mensch, wieso hat das schon wieder nicht geklappt?
Ja. Und ich will auch gar nicht unbedingt immer nur auf Lilium draufhauen. Es ist schon so, wie du sagst, dass wir hier ein Problem haben, was größer ist als Lilium selber. Das ist schon richtig. Und der Hauptunterschied ist, und das ist jetzt meine Meinung, wahrscheinlich gibt es da 100 andere Leute, die mich irgendwie korrigieren würden, würde ich auch zu gerne tatsächlich sehen und hören, dann ist, dass wir in Deutschland einen zwar sehr starken Binnenmarkt, aber einen sehr destrukturierten Binnenmarkt haben. In den USA ist es so, wenn du in Texas oder in Kalifornien eben mit deinem Deep Tech Startup durchstartest und du machst ein geiles Produkt, dann hast du gleich mal einen großen Markt. Das sind zwar nicht unbedingt immer die gleichen Steuern, aber du hast arbeitsrechtlich, sprachlich, du hast viel, viel weniger Barrieren wie hier innerhalb Europas. Und das ist etwas, an dem wir absolut arbeiten müssen, weil ansonsten, das ist, also VCs und PEs, also Venture Capital und Private Equity investieren da, wo dann auch was skalierungsfähig ist. Und wenn das innerhalb von Europa eine Firma sein soll, dann muss die einen Markt aufweisen, in dem sie dann auch skalieren kann. Der europäische Markt zeigt es gerade nicht. Die einzige Gesellschaftsform, die dir erlauben würde, quasi einen europäischen Binnenmarkt sinnvoll zu bespielen, ist eine SE, also eine Societas Européenne, ich weiß nicht, garantiert falsch ausgesprochen.
Und die Société Européenne.
Perfekt.
Wenn es französisch ist.
Es ist lateinisch und dann gibt es auch noch die französische Variante, die einige Leute sagen. Ich habe beides nicht wirklich gut auf dem Schirm. aber was ich gut auf dem Schirm habe, ist, dass du eine 250.000 brauchst, um damit überhaupt zu starten. Das ist schon mal ziemlich viel Geld, um überhaupt anzufangen. Das heißt, wenn eine Firma innerhalb von Europa signifikant Kapital aufnehmen will, also Wagniskapital, um damit zum Beispiel irgendeine wahnsinnig spannende neue Technologie an den Start zu bringen, wie auch Lilium das eben versucht hat, oder vielleicht immer noch versucht, wer weiß, vielleicht geht es ja doch noch weiter, dann muss die einen anderen Markt aufzeigen. Lilium zum Beispiel hat auch gesagt, dass die meisten Anfragen ja gar nicht unbedingt aus innerhalb Europas kamen, sondern die kommen dann irgendwie aus China, aus den USA. Aber du musst klar zeigen, dass du in einen skalierungsfähigen Markt reingehst. Und wenn du quasi von deiner Startposition aus schon in einen sehr unstrukturierten, zerklüfteten Binnenmarkt drin bist, dann ist das einfach nicht die beste Startposition und die Gelder werden halt an die Unternehmen verteilt, die in den besten Positionen sind. Deswegen verlieren wir auch so viele Gründer, deswegen verlieren wir so viele Tech-Firmen, die dann eben in andere Länder gehen. Und apropos andere Länder, Lilium ist ja gar nicht, also wir sagen immer, das ist irgendwie eine deutsche Firma, aber der Hauptsitz ist ja tatsächlich in den Niederlanden. Das kann steuerliche Gründe haben, es kann auch einfach ein glücklicher Zufall sein, dass das steuerliche Vorteile bietet. Es bietet aber eben auch besseren Zugang zum Kapitalmarkt über den Niederlanden. Und gelistet in der Börse, an der Börse sind sie ja in New York. Deswegen finde ich das immer ein bisschen witzig, wenn man dann über, wir verlieren da eine deutsche Technologiefirma, spricht, weil so ganz deutsch ist sie mittlerweile nicht.
Auch wenn aber die Arbeitsplätze sind ja in, obwohl die sind auch nicht in Deutschland, die sind in Bayern, okay. Nee, aber Wolfgang, du beobachtest es ja auch schon seit einer Weile und du bist ja auch wirtschaftlich unterwegs gewesen in deinem Berufsleben. Wie schätzt du das eigentlich ein?
Nein, ich finde das interessant. Wir führen ja hier eine fachliche Diskussion und wir haben ja hier einen Experten, der das ganz anders beleuchtet. Ich hätte von Hause aus direkt gesagt, nein, die muss man jetzt retten. Und weil ich ja immer mit diesem Blick, wenn ich in dieses Land gucke und ich als Autor, Buchautor recherchiere, ich muss überall in Quellen reingucken. Ich bin fast schon genötigt, das natürlich zu tun. Und dann schaut man rum und dann sieht man, die Bundesregierung kürzt die Gelder für Akkutechnologien. Ne? Und dann frage ich mich, ich bin da wortlos dieser ganzen Situation gegenüber. Die wir sehen, BYD und Kattel hat jetzt mit, ich glaube im Hintergrund mit der V-Lion Batterie eine 1044 Kilometer Reichweite Batterie auf den Markt gebracht. Ne? Und dann guckt man nach Lilium und alles, was da passiert, und sagt man, nein, bitte nicht noch eine Firma, die uns da wegbricht. Und dann hört man diese Schreckensmeldung, wie viele Firmen abwandern. Und dann stellt sich schon die Frage, jetzt bist du ja der Experte, du hast einen ganz anderen Blick auf diese Sachen. Ich habe jetzt schon gerade in ein paar Minuten was von dir lernen dürfen, dass sich die Sichtweise da verändert und nicht diese naive, ich gucke drauf, man muss retten, danke dafür. Aber wie siehst du das Gesamtbild dann? Wie viele Chancen stehen dahinter? Wie viel Förderung, Jerome hat es eben angesprochen, Investitionen, Fördermittel sind da? Wie erfolgreich siehst du das noch für uns?
Also tatsächlich glaube ich, dass wir in Deutschland relativ wenig machen können. Ich glaube, und das ist jetzt eine richtig blöde Aussage, weil die sagt man immer kurz bevor dann nichts passiert. Und das ist, wir brauchen eine europäische Lösung dafür. Also, und um das ein bisschen detaillierter zu beantworten, wir müssen als Europa so gut zusammenarbeiten, dass wir einen attraktiven Binnenmarkt innerhalb Europas für Technologiefirmen darstellen. Dann fällt es Technologiefirmen leichter zu skalieren. Es fällt ihnen leichter, an Kunden zu kommen. Und sie müssen eben nicht diese großen Hürden aufbringen oder müssen irgendwie abwandern, um dann eben auch an die entsprechenden Gelder zu kommen, um dann skalieren zu können. Was wir auch brauchen, ist eine bessere, und das könnte, also den Punkt können wir in Deutschland machen, eine bessere Förderung von der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung. Wenn man sich die erfolgreichsten Ausgründungen jetzt so anschaut, an Technologiefirmen, dann waren das ganz oft Sachen, die eben aus Hochschulen und Universitäten raus, also Forschungsobjekte, Forschungsthemen, die dann kommerziell eine Idee gefunden haben und die dann eben gut gepampert an den Markt gegangen sind und sich dort eben entsprechend beweisen mussten. Und das würde uns extrem helfen. Das heißt, auf der einen Seite in bessere Verzahnung zwischen Startup-Welt und Forschung. Das kann man mit Geld fördern, das können wir als Deutschland machen. Aber auf der anderen Seite eben den europäischen Binnenmarkt stärken. Es gibt zum Beispiel eine Initiative, ich weiß nicht, ob ich in eurem Podcast hier Werbung machen darf, aber es gibt eine Initiative, die heißt EU Inc. Das ist aktuell eine laufende Petition oder vielleicht ist sie auch schon fertig, wenn ihr die Folge launcht. Ich weiß es nicht so genau. Es ist auf jeden Fall relativ knapp. EU Inc. ist quasi der Wunsch danach, dass man eine kleine Gesellschaftsform etabliert, also so etwas wie die SE, also eine Kapitalgesellschaft, aber die man mit relativ wenig Kapital und mit wenig Aufwand stemmen kann und die dann quasi gewisse Auflagen zu erfüllen hat und wenn sie das tut, dann kann sie in verschiedenen europäischen Märkten agieren, kann dort Niederlassungen gründen, kann dort kleinere Firmen aufkaufen, kann mit anderen Firmen fusionieren und es fällt einfach viel leichter, Geschäft zu entwickeln und tatsächlich, also Product-Market-Fit zu finden, würden wir Unternehmensberater dazu sagen, in einem sehr frühen Stadium und sich dann quasi in dem europäischen Binnenmarkt beweisen. Aktuell ist es so, dass man dann mehrere Einzelgesellschaften mit entsprechenden Steuerauflagen, mit entsprechenden Gesellschaftsauflagen, mit entsprechenden Datenschutzauflagen von Deutschland bis Italien bis Rumänien, keine Ahnung wo, befassen muss. Und das ist eben sehr, sehr viel für eine kleine Firma, dessen Hauptziel es eigentlich ist, eine Technologie in die Marktreife zu führen. Darum sollten sie sich eigentlich kümmern und wir als Europa könnten ja quasi damit ein Vehikel stellen.
Das macht mich natürlich nicht zufriedener, wenn ich dann sehe, genau auf unsere deutschen Dichter und Denker. Ne? Wir waren eine Generation mal, wir haben das auch geschafft, ohne Verflechtung in irgendwelche Binnen- und Extern- und Binnenmärkte. Klar wird es diese Abhängigkeiten geben, die sind heute bestimmt absolut wichtig. Du hast eine bessere Sicht da rein. Aber mich macht das unzufrieden, wenn ich dann gucke und sage, Moment mal, wir hatten früher auch Start-ups, guckt Benz, Daimler, die was gemacht haben, was entwickelt haben, sind in den Markt gekommen mit ihren wunderbaren Ideen. Hat lange gehalten. Wir sehen jetzt ist die Disruption eingeleitet. Ne? Schaffen wir Deutsche nicht alleine irgendwas? Brauchen wir das? Ist das eine Notwendigkeit, diese extremen Verflechtungen einzuhalten? Kann man nur über diese weiterkommen oder schaffen wir Deutsche auch noch was aus eigener Kraft?
Also wir schaffen was aus eigener Kraft. Das kann halt maximal so groß sein wie der Markt, den wir ihn anbieten können. Also der Fisch wächst nur so groß wie der Teich, den wir ihn zur Verfügung stellen. Und in Deutschland ist es aktuell so, dass unsere Wirtschaft stagniert oder stellenweise sogar schrumpft, je nachdem, welche Sektoren man sich entsprechend anschaut. Und entsprechend verhalten sich natürlich auch die Firmen, die gerade dabei sind, zu wachsen. Und das ist halt extrem schade. Und das liegt an extrem vielen Faktoren, die ich nicht alle kenne. Es sind sicherlich viel Infrastruktur dabei und Investitionen, die wir verpasst haben. Da kann man an der Stelle über die Schuldenbremse diskutieren oder eben auch nicht. Da würde ich nicht sagen, dass ich da der richtige Ansprechpartner dafür bin. Aber wir haben Geld gespart so. Und jetzt haben wir ein Stück weit den Salat, sage ich mal, mit allen Vor- und Nachteilen. Also andere Länder haben Rekordschulden, wir Gott sei Dank nicht. Andere Länder haben auch keine Flugtaxis, wir dann vielleicht auch nicht.
Aber er sprach gerade von, können wir das nicht in Deutschland machen? Ich denke ehrlich gesagt gar nicht so klein, sage ich jetzt mal, sondern ich denke eher an die Vereinigten Staaten von Europa. Mhm. Wir sehen ja, dass man eigentlich auf dem Markt bei größeren Dingen, und jetzt rede ich mal zum Beispiel vom Automobil oder ich rede von Google oder Facebook oder was es sonst noch so gibt, also von den wirklich großen Dingen, das schaffen wir ja gar nicht mehr so ohne weiteres alleine. Ich denke, wir sollten eher denken, wir müssten ja eben die Vereinigten Staaten von Europa als Gegenpol zu den Vereinigten Staaten von Amerika und als Gegenpol von China. Ich dachte eigentlich, wir wären zumindest wirtschaftlich mal auf diesem richtigen Weg, dass wir sagen können, hey, Europa, offene Grenzen und Dings, aber da scheinen wir immer noch nicht zu sein, Benjamin.
Aber ich finde, da muss ich einmal eine Zwischenbemerkung. Du hast natürlich recht, dieses vereinte Europa als Kontinent gegen irgendwas anderes. Aber Staaten haben eine gewisse Autonomie. Und deshalb zielt das auch genauso von diesem Denkweise ab. Du hast eine europäische Verpflichtung bestimmt, wo du als Europa zusammenwachsen musst. Aber ich sehe auch, dieses Land braucht eigene Innovationen, mit denen sie ja glänzen können. Ne? Das nützt nicht alleine, wenn man sagt, man setzt sich immer in den Verbund rein, wir Europäer halten dagegen. Es ist ja wie eine Erfindung immer so, einer glänzt, ja, der mag das bestimmt im europäischen Verbund irgendwann geltend machen, dann können wir als Europa glänzen, aber ein Land ist es ja, ne? Einer kommt. Und deshalb war genau das so meine Denkweise immer, wo waren die Dichter und Denker, diese Leute? Wir wissen ja, die sind da, die sind ja nicht alle verschwunden. Ne? Und ich erwarte einfach von Deutschen, die immer dazu in der Lage waren, gerade mit ihren tollen Ideen zu glänzen. Ne? Das fehlt mir ein bisschen. Ich bin absolut deiner Meinung, Jerome, europäisch müssen wir da mehr zusammenwachsen und dagegen halten gegen Kontinente. Aber ich vermisse schon so ein bisschen diese eigene Initiative, dieses eigene aus Deutschland heraus, aus dieser Kraft.
Vermisse ich auch, ehrlich gesagt. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und schaut, was gibt es denn so für Geschichten, für Unternehmergeschichten, die in den letzten Jahren in Deutschland entstanden sind oder die in denen Deutschland eine wichtige... Genau, die in Deutschland funktioniert haben. Und da sind ein paar wahnsinnig traurige Geschichten dabei. Und ich glaube, das hat ein Stück weit dem Ruf von Unternehmern und Unternehmerinnen geschadet. Also zum Beispiel Wirecard, zum Beispiel CureVac, zum Beispiel Flörke, zum Beispiel, naja, also man kann sich da einfach mal die Frank Thelen-Doku anschauen. Die ist da ganz ergiebig auf Steuerung F, Frank Thelen-Doku. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Wir hatten einfach echt ein paar Fälle, die sehr schlecht gealtert sind und die einfach kein gutes Licht auf die Startup- und Gründerbranche geworfen haben. Ich habe das Gefühl, es ändert sich jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren. Ich sehe immer mehr Bewegung in Berlin, ich sehe immer mehr Bewegung in Hamburg und eben auch in München, was ich extrem spannend finde. Es sind allerdings nicht diese großen technologischen Errungenschaften, die da rauskommen, sondern es sind eher die alles rund um Handel, Stück weit Prozesse effizienter machen. Es sind kleine Anlagenbauer, es sind Maschinenbauer. Es ist jetzt kein Google und es ist jetzt kein Microsoft. Und ich glaube, das hängt ein Stück weit an der Skalierung. Ich würde das zu gerne sehen, wie du das beschrieben hast, Wolfgang, dass wir das können. Und was ich noch lieber sehen wollen würde, also das ist das eine, und was ich dann gerne sehen wollen würde, ist, dass diese Firmen auch gut wachsen können und dadurch eben auch interessant werden für Kapitalgeber, sodass dann eben auch in Deutschland investiert wird. Ne? Das wäre eben das Spannende. Und ich glaube, für das Zweite wäre eben dieses paneuropäische Lösung, also Vereinigte Staaten von Europa, ist jetzt relativ groß, aber ich sage mal, mit einer EU-Inc. kann man zumindest schon mal einiges machen. Ihr seht, ich bin ein bisschen Fan davon. Und das andere ist eben, dass wir das innerhalb von Deutschland gut fördern können. Aber gut fördern heißt halt nicht dem Nächsten, der halt am lautesten schreit, die Krone aufsetzen und zu sagen, das ist es, sondern Infrastruktur zu bauen, die das ermöglicht, dass man das gut machen kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass Cloud-Lösungen sind extrem teuer. Wenn also ein Technologiekonzern oder ein Technologie-Startup, Entschuldigung, Cloud-Lösungen auf dem Weg stellen will und die brauchen dafür irgendwelche Rechenkapazitäten, dann kostet es wahnsinnig viel Geld. Was wir machen könnten, sind Cloud-Plattformen als Deutschland zur Verfügung stellen, die dann Startup zu bestimmten Konditionen nutzen könnten zum Beispiel, wo KI-trainierte Modelle drauflaufen können, um dort rum zu experimentieren, die wir Universitäten zur Verfügung stellen könnten. Es gibt super viel, was wir machen und was auch gemacht wird. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir da sehr, sehr zögerlich sind und viel lieber quasi dann den schnellen Erfolg in der einen Firma sehen, die gerade irgendwie im Handelsblatt oder im Manager-Magazin auf dem Titel steht und dann einfach uns daran klammern, weil wir uns so sehr wünschen, dass es halt zum Beispiel Lilium dann gut geht und dass Lilium unser Vorzeigefirma wird hier in Deutschland. Aber das,
Jessica, würdest du dich denn in so ein Flugtaxi setzen ohne Piloten? Würdest du das machen, wenn es das gäbe?
Um Gottes Willen, ich habe doch sowieso schon so panische Höhenangst. Ich bin ja schon froh, wenn ich 2 Sprossen auf der Leiter steigen kann. Und ja, auch beim Fliegen fühle ich mich nicht ganz so wohl. Also ich fliege durchaus oder bin auch schon geflogen mit so einem, was weiß ich, mit so einer Boeing oder so einem Airbus. Das ist dann schon okay. Aber jetzt die Vorstellung, ich bin da in irgendeinem kleinen Ding, was dann auch noch ohne Pilot unterwegs ist, vergiss es. Nee, das gucke ich mir okay. Von außen an.
Benjamin, kannst du nochmal vielleicht beschreiben, du bist ja schon relativ nah an der Firma. Vielleicht kann man auch mal erklären, was du mit dieser Firma Lilium zu tun hattest bisher.
Genau, also was ich damit zu tun hatte, ist, ich bin privat relativ gut bei den Mitarbeiterinnen vernetzt und war da im Austausch. Ich habe mich auch mehrfach selber bei Lilium beworben, weil ich die Firma sehr spannend finde, weil ich die Technologie extrem spannend finde, weil ich mir auch wünschen würde, dass es funktioniert. Das heißt, in meiner Brust schlagen wirklich 2 Herzen dafür. Auf der einen Seite wünsche ich mir das ganz dolle, dass das klappt. Auf der anderen Seite sehe ich leider die Zahlen und ich habe mal ein Ingenieurstudium hinter mich gebracht und am Ende des Tages hat sich dann oft der Kopf durchgesetzt bei mir gegenüber das, was in meinem Herzen so schlummert. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich mich sehr viel damit beschäftigt und eben auch, weil ich beruflich mit anderen Deep Tech Startups zu tun habe und eben sehe, was da möglich ist, was die Kennzahlen angeht, was dann entsprechend gezeigt werden muss, um solche Finanzierungen zu finden und in welcher Situation oder in welcher Verfassung man sich befinden muss, um tatsächlich in so einen den Staat an der Stelle um Hilfe zu bitten. Das ist wirklich leider der letzte Strohhalm, wie man sieht.
Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Konzept von Lilium, dass man eben so ein Flugtaxi baut, das elektrisch fliegt von A nach B, vielleicht auf ganz bestimmten Strecken und das komplett ohne Pilot. Man sitzt da alleine drin. Genau. Ich bin ja selber, wie gesagt, Pilot und fliege zwar nicht mehr, aber ich habe einen Pilotenschein, ruhender Pilotenschein nennt sich das, glaube ich. Ich habe so ein bisschen, also ich fliege ja gerne im Gegensatz zu Jessica, aber ich hätte, glaube ich, schon den einen oder anderen Vorbehalt, mich in so einen Teil zu setzen, wenn es ja keinen Piloten hat. Du siehst es wahrscheinlich anders, Benjamin, oder?
Also ich weiß nicht, ob ich mich in einen Lilium-Jet setzen würde. Dazu fehlen mir einfach tatsächlich die Demos. Aber wenn ich das ein paar Mal gesehen habe, ehrlicherweise, fände ich das gut. Ich befürchte nur, dass ich nicht das nötige Kleingeld habe, dass sich das wirklich am Ende des Tages für mich lohnt und das Taxi vielleicht sogar schlagen könnte. Hm. Aber ich wäre extrem neugierig, das auszuprobieren. Wenn mir das jemand anbieten würde, würde ich es auf jeden Fall machen. Was vielleicht spannend ist, was wir gar nicht erklärt haben, ist, dass dieses Ding vertikal startet. Also dass es quasi nach unten hin Druck erzeugt und dann quasi direkt nach oben startet. Also nicht wie ein Flugzeug.
Das ist dann quasi wie dieser fliegende Aufzug bei Charlie und die Schokoladenfabrik, oder?
Ziemlich genau so, ja. Und so wird auch gelandet. Also man spart sich komplett die Landebahn. Das Prinzip super. Ist eigentlich cool. Ja.
Dann, das würde mir vielleicht sogar ein bisschen die Angst nehmen, muss ich sagen. Weil gerade dieses Starten und Landen ist ja dann doch irgendwie...
Ja, und runter kommen sie ja immer. Das weißt du ja, ne, Jesse?
Ja, am Ende gewinnt immer die Schwerkraft.
Ja, genau.
Gut, wir werden das weiter beobachten. Benjamin meldet sich auch bei uns, wenn es da eine bahnbrechende Entwicklung geben sollte. Und vielleicht kriegen die ja doch noch irgendwo einen Fuß auf den Boden, buchstäblich, und können weiterentwickeln. Kann es denn sein, dass, wenn die jetzt tatsächlich das nicht mehr schaffen, dass diese ganze Entwicklungsarbeit, die bisher geleistet worden ist, an irgendeine andere Firma verkauft wird?
Ja, die Chancen stehen nicht schlecht. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, war der größte Investor Tencent, also eher Technologie-Elektronik-Firma aus China. Ich kann mir gut vorstellen, dass entsprechende Patente und so dahinter wandern, sollte man tatsächlich Lilium zerschlagen. Es könnte aber auch sein, dass irgendwo noch ein sogenannter White Knight auftaucht und das Ganze dann rettet. Wäre halt die Frage, warum der bisher noch nicht aufgetaucht ist, aber ich würde es mir wünschen, wie gesagt.
Wahrscheinlich ist der Preis jetzt billiger.
Ich mag das Flugzeug.
Also kein Blue Angel, ne? Kein Blue Angel ist mehr verfügbar.
Ja. Genau, also ich würde es der Firma, ich würde es allen Leuten dort wünschen, aber mit dem Steuergeld wäre ich nicht d'accord.
Okay, ja, gerade wenn, du hast es im Vorfeld mal zu mir gesagt, wenn gerade die Brücken so zusammenbröckeln und so weiter, haben wir natürlich auch da Bedarf an Investitionen in unsere Verkehrsinfrastruktur. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Dankeschön, Benjamin, dass du zu Gast warst, Benjamin Igner. Und wie gesagt, sollte sich da was weiterentwickeln, einfach melden, dann reden wir nochmal. Dankeschön, dass du heute deine Zeit für uns geopfert hast. Jessica Reichelt war aber dabei, die eher nicht fliegen möchte. Wolfgang Paul setzt sich wahrscheinlich in alles, was fliegt, und hat übrigens ein neues Buch demnächst auf dem Markt. Das sollte man vielleicht auch ganz am Schluss sagen.
Oh, danke schön.
Was ist das für ein Buch?
Es geht um eine sehr emotionale Katzengeschichte. Ist natürlich was für Katzenliebhaber, für Hundeliebhaber auch. Die können rein interpretieren, dass sie einen Hund haben. Und das Buch heißt Katze Ante Portas und erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie eine Katze ankommt. Und
okay, ist die Katze elektrisch?
Also in meiner Geschichte nicht, vielleicht in der nächsten,
okay, die dann, wir beide schreiben. Hast du jetzt genug Werbung gemacht? Okay, das war's in diesem Fall. Also wer dieses Buch mal lesen möchte, das gibt's überall, wo es Bücher gibt, auch im Buchhandel und auf Amazon und wo es sonst auch Bücher gibt. Benjamin Igner, nochmal herzlichen Dank. Jessica Reichelt war dabei, Wolfgang Paul. Ich bin Jerome Brunel. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Folge und ja, bis dahin. Tschüss!
Tschüss!
Ja. Ciao, ciao!
Und vielleicht noch ganz am Schluss ein Hinweis, wer auch mal deine Meinung dazu sagen möchte, gerne hier bei uns unter redaktion@emovotion.de.